So, jetzt bin ich soweit. Gestern war ich im Lippischen, OWL. Ich bin ja in Ostwestfale, ja, also ich bin Bielefelder. Und für mich gehört dann Lippe immer noch mal so zu einer Grenzerfahrung. Ich weiß, ich muss da ganz leise sein, denn wir haben viele Lipper hier auch. Schön, dass wir miteinander eben auch unterwegs sind. Und durch die Begrifflichkeit OWL sind wir ja untrennbar miteinander verbunden. Alles gut soweit. Ich war in Lemgo auf der Bibelschule in Brake. Und dort sind wir zu dritt gewesen, Edi Schneider, Winfried Weth und ich. Und wir haben 0,5% der Teilnehmer des Männertages ausgemacht. So, wo sind die Rechner, die Mathematiker? Ja, 600 Männer sind da gewesen. Ja, also schon ein beeindruckendes Bild, was man da hat. Die Halle, die ja neu gebaut wurde, dort in der Bibelschule auch sehenswert, alleine das schon mal mitzubekommen. Und es ging um den unfassbaren Jesus. Unfassbar. Um unfassbare Veränderungen und andere Themen waren unfassbar ruhig, unfassbar nah, Christus in mir. Unfassbar relevant, also das hat Bedeutung, unfassbar lebendig und ich habe es als sehr positiv empfunden und ich muss jedem Mann sagen, ihr habt was verpasst und jeder Frau auch, ihr habt auch was verpasst, die Männer mal miteinander zu sehen, wie sie miteinander singen und auch wie sie miteinander reden, also auch solche Teile gab es dann eben auch während des Tages, aber nächstes Jahr kommt der nächste Männertag, 27. Januar 2024, immer der letzte Samstag im Januar. Also auch sehr empfehlenswert. Vor ein paar Jahren war ich auch schon im Lippischen unterwegs, in Bad Salzuflen, auf einer Jobmesse. Ich bin ja in der Personalabteilung tätig gewesen und dort haben wir dann von der Firma ausgestellt und haben dann eben Leute gesucht, Mitarbeiter, so wie man das ja schon seit eh und je macht, was heutzutage ja immer noch ein bisschen schwieriger geworden ist. Und auf einmal steht eine junge Frau vor mir, kommt aus Tschechien, hat schon ein paar Jahre in England verbracht und jetzt in Deutschland, hat ihre Bewerbungsmappe in der Hand und sagte mir, ihr Lebensgefährte hätte ihr gesagt, wenn die Firma Dresselhaus dort auf der Messe vertreten ist, dann musst du unbedingt dorthin gehen. Und dann kam sie zu mir und dann hat sie gesagt, sie macht gerade eine Umschulung im kaufmännischen Bereich. Und sie muss ein betriebliches Praktikum absolvieren und fragte, ob das bei uns möglich wäre. Und dann dachte ich mir, wow, ja, kommt aus Tschechien, war mehrere Jahre in England und spricht auch schon sehr gut Deutsch, also auch schon eine ganze Weile in Deutschland, bin ich zu unserem Exportleiter hingegangen und habe dann mit ihm was klargemacht, dass sie dann auch tatsächlich ein fünfmonatiges Betriebspraktikum bei uns machen kann. Das hat sie auch gut gemacht und man wollte sie gerne übernehmen. Aber so schnell ging das denn nicht. Sie musste ja ihre Umschulung erst noch zu Ende machen. Also da mussten wir noch mal ein paar Monate auf sie warten und dann kam sie und dann haben wir sie fest eingestellt. Und eine ganze Weile später, wo sie schon eben bei uns beschäftigt war, dann war sie mal bei uns im Personalbüro und da meinte sie einmal, ohne sie wäre ich gar nicht hier. Dieses Erlebnis oder diese Begegnung, die wir dort auf der Jobmesse gehabt haben, das war für sie eben der Meilenstein oder ein Meilenstein in ihrem Leben. Und ja, ich habe Rahl dann schon ein bisschen überrascht damit oder auch herausgefordert, aber sie hat das, wie wir das von ihr kennen, wieder sehr gut gemeistert und sich da auch viele Gedanken drum gemacht. Dann ein Meilenstein, ja, kennen wir so vielleicht von der eigentlichen Bedeutung gar nicht mehr, denn wir denken ja nicht in Meilen, wir haben ja eine andere Entfernungsstrecke, die wir in Kilometern ausdrücken, aber trotzdem ein Meilenstein ist eine Markierung am Wegesrand und zeigt dann eben die Entfernung an. Ja, von etwas oder zu etwas, also dass man das dann da auch so sehen kann. Heute sehen wir das dann ja überall. Ne? Nach Lage sind es jetzt noch 20 Kilometer oder dorthin oder hierhin, dann überall. Aber wir kennen das auch im übertragenen Sinne. Da ist es dann ein ganz besonderer Punkt, vielleicht im Leben eines Einzelnen, aber auch ein besonderer Punkt in der Entwicklung einer bestimmten Geschichte, eines Projektes. Ne? Die Weltraumfahrt hat einen Meilenstein gesetzt, als der erste Mensch seinen Fuß auf den Mond setzte beispielsweise. Und andere Meilensteine sind uns da auch geläufig, die wir dann auch kennen. Ein wichtiger Punkt, ein hervorragendes, ein herausragendes Ereignis, ein Wendepunkt im Leben, ein Wendepunkt in der Geschichte. Und wir hoffen auch bald, dass es einen entscheidenden Meilenstein gibt, auch einen Wendepunkt in der ganzen Auseinandersetzung mit der Ukraine-Sache, mit dem Ukraine-Krieg. Meilenstein, darum soll es gehen. Und wenn man in das Wort Gottes hineinschaut, da findet man auch ganz viele Personen, die so solche besonderen Erlebnisse und Ereignisse auch gehabt haben, dass es für sie dann eine ganz große Veränderung auch dargestellt hat. Und auf ein paar will ich heute eingehen, mit denen wollen wir uns jeweils immer nur kurz dann beschäftigen und uns das mal ansehen, bevor ich natürlich auch dann nochmal einen Bogen schlagen möchte, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für uns als Gemeinde, was kann man damit sagen. Der erste, der mir einfiel, was Meilenstein angeht, war Jakob. Jakob, der Sohn von Isaak, der Enkel von Abraham. Ja, und das kennen wir ja auch dann manchmal, ja, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Und sein Name bedeutet Betrüger. Ja, mein Vater hieß auch Jakob. Weiß nicht, was sich meine Großeltern dabei gedacht haben. Ja, ist ein biblischer Name. Ja. Und Jakob, hat auch mit Hilfe seiner Mutter oder auch angestachelt durch seine Mutter sich den Erstgeburtssegen erschlichen, der eigentlich seinem Zwillingsbruder, seinem älteren Zwillingsbruder zustand. Den hat er sich erschlichen und dann flieht er vor ihm und auf seiner Flucht, da hat er eine Begegnung mit Gott. Es ist nachts. Er hat sich hingelegt, er will schlafen und dann hat er einen Traum und in diesem Traum, da sieht er eine Leiter, eine Treppe wahrscheinlich eher, die bis in den Himmel hinaufreicht. Und Engel kommen dort runter und gehen wieder rauf und immer so im Wechsel und ganz oben steht Gott. Und er sagt zu ihm, in 1. Mose 28, Vers 15, den Vers habe ich hier dann auch schon mit an die Leinwand gebracht und die weiteren Verse möchte ich dann auch noch lesen. Im Traum spricht Gott zu Jakob. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wo du hinziehst. Und ich will dich wieder in dieses Land bringen, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Und dann geht es weiter. Als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er, wahrlich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie furchtgebietend ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand am Morgen früh auf und er nahm den Stein, den er unter sein Haupt gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Gedenkstein, zu einem Denkmal und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab diesem Ort den Namen Bethel, Haus Gottes. Zuvor aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sprach, wenn Gott mit mir sein und mich behüten wird auf dem Weg, den ich gehe, und wenn er mir Brot zu essen geben wird und Kleider anzuziehen, und wenn er mich wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgerichtet habe, soll ein Haus Gottes werden, und von allem, was du mir gibst, will ich dir gewisslich den Zehnten geben. Fiel mir so im Nebengang ein, ich will dir gewisslich den Zehnten geben, also auch das Geben, das regelmäßige Geben gehört dazu. Und 10% so ein Hinweis, wie wir auch selbst heute noch damit umgehen können. Aber was mir da wichtiger gewesen ist, Gott macht hier dem Jakob große Zusagen, er richtet ihm diesen Stein auf, diesen Gedenkstein, quasi ein Denkmal und legt ein Gelübde ab, wenn alles so kommt, wie du Gott mir das zugesagt hast, dann soll der Herr mein Gott sein. Ist ja auch so wie eine Bedingung erfüllt, dann mache ich das. Ist dann eben diese Geschichte dann gewesen. Viele Jahre später kommt Jakob tatsächlich zurück in dieses Land, von dem er ursprünglich weggegangen ist. Und er hat mittlerweile eine große Familie und auch viel Besitz. Und in Kapitel 35, da sehen wir dann, dass Gott ihn auffordert, noch einmal nach Bethel, zum Haus Gottes, zu diesem Gedenkstein zu gehen und ihm dort einen Altar aufzurichten. Und Gott erscheint Jakob dort ein zweites Mal und er segnet ihn. Er erneuert seine Zusagen auch noch einmal und er bestätigt auch seinen neuen Namen. Israel, der mit Gott kämpft. Aus Jakob, dem Betrüger, wurde Israel, der Gottesstreiter. Und der erste Meilenstein heißt, vertraue mir. Vertraue mir. Und auch bei uns, hat Gott viele Zusagen gemacht, die unser Vertrauen auf ihn auch fördern und stärken. Und ich habe hier mal so ein paar Bibelstellen aufgeführt, die ich auch gerne einmal kurz anreißen und vorlesen möchte, wo es um Zusagen geht, die Gott uns gemacht hat. Matthäus 28, Vers 20. Das ist der allerletzte Vers im Matthäus-Evangelium. Es ist der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, was sie machen sollen, dass sie nämlich hinausgehen sollen und von ihm den anderen Menschen weitersagen sollen. Und dann gibt er ihnen aber eben auch diese Zusage, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Ich werde immer bei euch sein, egal wo ihr seid. Ich gebe euch einen Auftrag und ihr sollt den ausführen, aber ich helfe euch und ich bin dann immer bei euch. Selbst in schwierigen Zeiten wird er auch bei uns sein. Wir gehen weiter, Römer Kapitel 8. Und dort auch ganz besondere Verse, die wir uns immer wieder mal auch hervorholen können und die uns auch helfen, dann noch einmal ganz neu uns auf Jesus auszurichten und da zu sehen, jawohl, er ist da und ich weiß, dass er nichts Böses für mich will. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Es dienen uns alle Dinge zum Besten. Und noch ein paar Verse weiter, auch ganz starke Aussagen, 38 und 39, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Alle Dinge führen zum Guten für uns, dienen uns zum Besten. Nichts kann uns von Gott trennen. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich mich im Moment in einer schwierigen beruflichen Situation befinde, weil man mir die Kündigung nach einer sehr, sehr, sehr langen Betriebszugehörigkeit ausgesprochen hat. Und doch dürfen Irmgard und ich uns festhalten daran, dass uns alle Dinge zum Besten dienen. Und wir sind ruhig darüber und wissen auch, dass er bei uns ist und nichts uns von ihm trennen kann. Seine Zusagen gelten auch uns. Und auch wenn wir vielleicht nicht so dieses besondere Erlebnis hatten, wie das bei Jakob der Fall gewesen ist, dem Gott im Traum erschienen ist und der dieses überragende Bild gesehen hat dabei oder noch einmal später diese persönliche Begegnung, wo er mit ihm gerungen hat und sich wirklich dann nicht von ihm lassen wollte, bis er den Segen Gottes auch tatsächlich bekommen hat. Auch dann gilt, dass viele Aufforderungen, viele Zusagen, die Gott uns gegeben hat und die uns auch heute noch gelten und an denen wir festhalten können. Jakob, vertraue mir. Eine zweite Person ist Mose, bei dem ja einiges eingefallen ist. Er war ja der große Führer des Volkes Israel und vor knapp 2 Monaten, am 4. Dezember, da hatten wir uns mit Mose beschäftigt, schon im Rahmen unserer Predigtreihe über die Glaubensvorbilder. Aus Hebräer Kapitel 11 ist das ja gewesen und da durfte ich auch schon mich mit Mose beschäftigen oder durften wir uns miteinander mit Mose beschäftigen und ich hatte das Thema überschrieben, das Predigtthema Überwinde wie Mose. Und wir hatten uns angeschaut, die Verse, die in Hebräer 11 über ihn stehen. 5 Verse sind das gewesen und etwas stach ganz besonders heraus. Und das war diese Aussage, Mose hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Mose hielt sich an Gott, den wir ja nicht sehen können, so als wenn er ihn sehen würde. so wie sich die kleinen Kinder bei Papa an der Hand oder bei Mama an der Hand festhalten, ne, die sie sehen können, so hat Mose sich gehalten an den unsichtbaren Gott und er wurde da nicht enttäuscht. Und bei Mose, da könnte man ja eine ganze Menge von Dingen nennen, was so, sich so durch sein Leben gezogen hat. Denken wir alleine daran, dass befohlen wurde von dem ägyptischen Pharao, alle ägyptischen Jungs, die gerade geboren waren, umzubringen. Er kam mit dem Leben davon. Denken wir daran, dass er später dann fliehen musste, als er den ägyptischen Wächter umgebracht hat. Ja, auch das wäre ja so etwas wie ein Meilenstein. Oder denken wir an seine Berufung, als Gott ihm erschienen ist, mitten in der Wildnis irgendwo und ein brennender Busch, ja, da war Feuer drin, aber der Busch blieb grün. Er verbrannte nicht. Aber ich musste noch an etwas anderes denken bei Mose. Bei Mose war es ja auch noch so, dass er den Auftrag hatte, das Volk Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft herauszuholen, um es in das verheißene Land nach Kanaan zu bringen. Aber Mose durfte nicht ins Land Kanaan kommen. Was war passiert? Von Anfang an gab es schon immer so Probleme und Schwierigkeiten, ja, wenn das nicht so lief, wie es sollte. Vielleicht fühlen wir uns ja auch selbst an uns selbst erinnert. Ne? Dann ging das Gemeckere los. Und oh, wir haben hier in der Wüste nichts zu essen und nichts zu trinken. Und dann schon in 2. Mose Kapitel 17, also noch ziemlich am Anfang dieser ganzen Wüstenzeit, da gibt Gott Mose den Befehl, dass er seinen Stab nehmen soll und zweimal an einen Felsen hauen soll. Nee, stimmt, an einen Felsen hauen soll. Und dann kam Wasser raus. So viel Wasser, dass das ganze Volk, und wir sprechen da wahrscheinlich von 1,5 bis 2 Millionen Menschen, und auch das ganze Vieh sich satt trinken konnte. Ein Sprung, 40 Jahre später, eine ähnliche Situation, die es dort gab. Mittlerweile in 4. Mose 20 angekommen und die gleiche Situation, boah, wir haben Durst, wir haben nichts zu trinken, wir brauchen irgendwas, was ist jetzt los? Hast du uns hier in die Wüste geführt, damit wir hier verdursten und verhungern? Und dann wenden sich Mose und sein Bruder Aaron wieder an Gott, was sollen wir tun? Und Gott sagt ihnen, nimm deinen Stab und geh hin, stell dich vor das Volk und rede zu dem Felsen, damit Wasser herauskommt und alle genug Wasser bekommen. Was macht Mose? Er lässt das ganze Volk zusammenrufen, kommt her. Und dann stellen er und sein Bruder sich vor das Volk hin und sie fragen, was denkt ihr, ihr Widerspenstigen? Also er schimpft auch mit ihnen. Werden wir euch Wasser aus diesem Felsen holen können? Und dann nimmt er seinen Stock, den er immer noch hat, und schlägt zweimal auf den Felsen. Und Wasser kommt raus. Wieder so viel, dass alle genug zu trinken haben. Und dass sie dann auch wieder gerettet werden können. Alles bestens, oder? Und dann kommt ein paar Verse später diese Aussage. 4. Mose 20. Vers 12. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt, um mich vor den Kindern Israels zu heiligen, sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Nein, so nicht. Der zweite Meilenstein. Was war passiert? Überzieht Gott hier nicht? Was haben die da Schlimmes gemacht? Was ist da schiefgelaufen? Mose wollte diesen Job doch eigentlich gar nicht. Dieses Volk dazu nehmen und herauszuführen. Und, na, und Gott musste ihm echt schon gut zureden und ihm da ordentlich was geben, damit er dann auch tatsächlich dann diese Aufgabe übernommen hat. Und dann hat er sich aber komplett hingegeben für seinen Auftrag. Er hat alles hineingelegt, was er hatte. Er hat sich auch mehrmals vor das Volk gestellt. Gott, dann nimm mich und vernichte mich, aber rette das Volk. Und trotzdem kommt dann das hier. Was war das Vergehen von Mose und Aaron? Was haben sie falsch gemacht? weil ihr mir nicht geglaubt habt. Weil ihr mir nicht geglaubt habt. Gott hat ihnen gesagt, rede zu dem Felsen. Und Mose hat diesen Felsen mit dem Stock geschlagen. Ja, das Wunder ist passiert, da ist auch Wasser rausgekommen. Aber sie haben nicht geglaubt, dass es auf dem Weg geht, den Gott dort gesagt hat. In ihrem Unglauben haben sie Gott nicht geheiligt, ihm nicht die Ehre gegeben. Mose, nein, so nicht. Heinz, nein, so nicht. Oder nehmt euren Namen davor. Nein, so nicht. Denn wir haben doch trotz klarer Zusagen oder Aufgaben, die wir von Gott erhalten haben, vielleicht aber doch gemeint, wir könnten es selber noch ein bisschen besser machen als Gott. Und haben dann selber noch mal so ein bisschen was da rumgemodelt. Und hier bei Mose, da klappte es ja auch. Es kam ja wirklich Wasser auch heraus. Aber wenn wir eigenständig, wenn wir vielleicht dann aber auch eigensinnig meinen, es besser zu können als Gott oder auch gegen ihn zu handeln, dann ist das nicht in Ordnung. Und das ist eine ganz wichtige Lektion, die Mose hier lernen musste. Eine Lektion, die auch Konsequenzen hatte für ihn und auch für seinen Bruder. Große, schwerwiegende Konsequenzen. Ja, denn das ist, was ist das? Du bekommst einen Auftrag und dir wird aber gesagt, ja, du sollst das alles tun, aber die Ziellinie, die wirst du nicht überschreiten. Das ist doch demotivierend bis zum geht nicht mehr. Das könnten alle Motivationstrainer als Negativbeispiel nehmen. Ja, man muss dem doch eine Aussicht geben. Aber Gott ist heilig. Gott ist heilig. Und das dürfen wir bei allen Zusagen, die wir haben, auch niemals vergessen. Sonst müssten wir da vielleicht auch eine solch schwere Lektion in Gottes Schule lernen. Nein, so nicht. Und da sind wir manchmal eben in so einer Phase, und da befinden auch irgendwann und ich uns im Moment drin, dass wir uns fragen, was Gott mit uns vorhat. Und wir beten auch darum, dass wir seinen Willen und seinen Weg erkennen und den Platz erkennen, an dem er uns haben will. Und da hoffe ich, dass ich ihm nicht dazwischen fusche und es mir dann genauso geht wie Mose. Nein, so nicht, sondern so, wie Gott uns das weitergibt. Ein drittes Beispiel ist Petrus. Lass dich gebrauchen von mir. Der dritte Meilenstein. Jesus, einer der 12 Jünger, der in der besten Bibel- und Missionsschule überhaupt gewesen ist, denn er war ja direkt bei Jesus. Und von wem kann man besser lernen als von dem Meister aller Meister überhaupt? Und manchmal hat er natürlich auch so einiges nicht ganz richtig getan, auch so manches Mal daneben gehauen, obwohl er so viel gelernt hat und dann auch Dinge getan, die sein Meister da nicht gut geheißen hat. Und trotzdem hat Jesus von Anfang an in ihm Potenzial gesehen. Potenzial eines Leiters gesehen, Potenzial eines Anführers gesehen, von jemandem gesehen, der vorangeht. Und ihn auch darin bestärkt. Und nach dem klaren Bekenntnis, was Petrus dann ja auch sagt, du, Jesus, bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn, dann antwortet Jesus ihm dieses hier. Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut, also von anderen Menschen, kannst du das nicht haben, hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Auf dir will ich meine Gemeinde bauen. Und trotz einiger Auf und Abs und Höhen und Tiefen, die im Leben des Petrus auch zu sehen waren, dann sehen wir in der Apostelgeschichte einen mutig bekennenden und einen vorangehenden Leiter Petrus, der die erste Gemeinde gründet und baut. Er verkündet das Evangelium, also die gute Nachricht von Jesus, der am Kreuz gestorben ist und der wirklich der Messias gewesen ist, vor Freund und Feind und dann eben auch sich von Gott gebrauchen lassen, um auch den ersten Schritt zu den Heiden zu gehen. dieses Verhältnis von Juden und Nichtjuden war ja ganz kompliziert. Aber da hat Gott auch Petrus gebraucht, um ihn dorthin zu schicken und ihn dort auch zu gebrauchen, dass wir alle wirklich erkennen, das Evangelium ist auch für Nichtjuden gekommen, für die ganze Welt, für die auch Jesus Christus letztlich gestorben ist. Und so ist Petrus für ganz, ganz viele Menschen zu einem großen Segen geworden. Lass dich gebrauchen von mir. Wir können hinfallen, aber wir dürfen aufstehen und mit Jesus wieder weitergehen. Und die vierte Person, die ich noch nennen möchte, ist Jesus Christus selbst. Der größte Meilenstein überhaupt in der Menschheitsgeschichte. Und da könnten wir auch wieder verschiedene Dinge anbringen, zum Beispiel seine Menschwerdung, seine Geburt, die wir ja gerade an Weihnachten gefeiert haben. Aber das könnte ein Meilenstein sein. Natürlich war das die Voraussetzung für alles. Aber warum ist Jesus gekommen? Das lesen wir etwa im Markus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 45, der Schlüsselvers dieses Evangeliums, wo Markus Jesus im Besonderen als Diener, als Knecht dargestellt hat. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern er ist gekommen, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld, als eine Erlösung für viele. Deshalb ist Jesus Christus gekommen und er erfüllte seinen Auftrag, als er sein Leben stellvertretend für alle Menschen am Kreuz hergab. Und bezahlte damit eben alle Strafe für Sünde und Schuld, die die Menschen begangen haben oder überhaupt auch jeweils begehen werden. Und wie Ralf vorhin auch schon richtig sagte, ja, das Kreuz haben wir auch als ein Erinnerung, ein Denkmal, dass wir uns daran erinnern, was da passiert ist. Aber es ist nicht beim Kreuz geblieben. Wir brauchten noch einen weiteren, einen großen Stein oder ein leeres Grab. Denn Jesus ist wieder auferstanden. Es ist vollbracht. Das ist der Meilenstein überhaupt in der Menschheitsgeschichte. Jesus hat es getan und er hat es zu Ende gebracht. Er hat es abgeschlossen. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Wenn wir das annehmen, dann ist alles dann auch schon dabei und dann gehört dann alles dazu. Ohne dieses Ereignis, ohne diesen Meilenstein, wären wir heute nicht hier. Jeder, der seine Schuld einsieht, der sie vor Gott bekennt und der Jesus Christus in sein Herz aufnimmt, der ist ein Kind Gottes. Und er darf mit ihm leben. Und als Kind Gottes haben wir einen tiefen inneren Frieden, den die Welt uns so nicht geben kann. Wir haben eine lebendige Hoffnung, die weit über das irdische Sein hinausreicht. Bist du Gottes Kind? Bist du mit ihm unterwegs? Wenn das noch nicht der Fall sein sollte, ich kenne nicht jeden hier von uns, dann kannst du das heute ändern. Und wenn du dich nach diesem inneren Frieden sehnst, wenn du dich nach einem Angenommensein sehnst, wenn du deine Schuldfrage klären möchtest, dann ist genau jetzt, genau heute der richtige Zeitpunkt. Das nicht nach hinten verschieben. Und dann biete ich an, komm gerne zu mir nach dem Gottesdienst und dann können wir darüber auch miteinander sprechen. Und dann könnte der heutige Tag, dann könnte deine Hinwendung zu Jesus ein Meilenstein in deinem Leben, ja der Meilenstein in deinem Leben werden, wo du dann ganze Sache mit ihm machst. Kannst natürlich aber auch gerne mit jemandem reden, den du kennst, der dich vielleicht mitgebracht hat oder den du zu Hause hast. Vielleicht bist du aber auch schon mit Gott unterwegs, das werden die meisten hier auch sein. Und vielleicht hast du aber auch gerade eine schwere Zeit, eine schwere Phase, die du durchmachst oder hast gemerkt, so ganz mit Jesus bin ich nicht mehr so ganz eng mehr, nicht so mit ihm zusammen. Vielleicht steht auch irgendetwas an, wo eine Entscheidung, die da sein muss oder auch irgendwelche Dinge, die dir nicht so leicht fallen. Dann darfst du auch gerne nach dem Gottesdienst zu mir kommen, dann will ich oder auch andere dann auch gerne für dich beten und dann auch helfen oder dich auch segnen dann für das, was ansteht dann dafür. Vier Meilensteine, die wir uns so exemplarisch mal angeschaut haben. Und ich möchte jetzt so zum Ende hin gleich nochmal eine Minute Zeit geben, wo jeder Einzelne auch nochmal in sich gehen kann. Für sich selbst in Stille am Platz und da noch einmal überlegen kann, wo gab es in meinem Leben einen Meilenstein? Ja, dass ich mich zu Jesus bekehrt habe, kann ein Meilenstein sein. Dass er mich berufen hat in eine bestimmte Aufgabe hinein. Dass er mich dann auch hineinstellt, wo etwas neu ausgerichtet wird, wo eine Veränderung ansteht. Ich trage meinen Ehering auf der linken Hand, aber nichtsdestotrotz hat es die gleiche Bedeutung wie der bei Rahl natürlich, dass wir erinnert werden, wir sind nicht allein unterwegs, sondern wir haben einen Partner, dem wir lebenslange Treue versprochen haben. Und wenn wir dann in uns gehen und dann nochmal darüber nachdenken und wir sagen, oh, da muss ich mich nochmal neu orientieren, mich vielleicht nochmal neu ausrichten auf Jesus hin. Da muss ich vielleicht auch so ein bisschen was justieren. Ja? So die Feinmechaniker, da geht es um Millimeter oder manchmal um Bruchteile von Millimetern, das können wir uns so gar nicht vorstellen, was das ist. Die Schräubchen neu stellen, ja? Das nochmal ausrichten und einfach vor Gott bekennen, oh, ich bin da so ein bisschen abgekommen vom Kurs. Und das können wir alles jetzt eben machen während einer Minute. Und wenn alles okay ist bei dir, in deiner Beziehung mit Jesus, dann sag ihm Danke dafür. Eine Minute Stille, bevor wir dann weitergehen und ich dann gleich zum Schluss komme. Und ein letzter Gedanke noch, wie können wir als Gemeinde im Leben anderer ein Meilenstein werden? Und da möchte ich euch einfach nur nochmal diese vier Punkte mitgeben. Vertrauen, vertraue mir. Wer sagt das? Natürlich Gott. Ja? Lasst uns auf Gott vertrauen. Lasst uns aber auch aufpassen, wo wir vielleicht zu viel von uns selber machen wollen. Und wo wir von Gott erinnert werden müssen, nein, so nicht. Ihr habt mir nicht gehorcht und habt eben nicht zugelassen, dass ich mich verherrlichen kann vor dem Volk. Dass wir Gott gehorsam sind. Dass wir uns natürlich auch von ihm gebrauchen lassen und so zu einem Segen werden für andere. Und dass wir andere Menschen hinweisen auf den größten Meilenstein der Menschheitsgeschichte, auf Jesus Christus selbst, der gesagt hat, es ist vollbracht. Ich, Jesus Christus, habe alles für dich getan. Und du darfst das als ein Geschenk für dich und dein Leben annehmen. Das ist unsere Aufgabe, die Jesus uns gegeben hat und die wir für ihn ausführen sollen, anderen Menschen von ihm weiterzusagen. Wir wollen uns zeigen lassen, auch als Gemeinde, das kam ja auch auf der Gemeindestunde auch zum Ausdruck, dass Gott uns zeigen soll, was er mit uns als Gemeinde vorhat und wie es weitergehen kann. Und da lasst uns auch im Gebet bleiben, miteinander. Da müssen wir nicht bis Mittwoch, bis zum Gemeindegebet warten, natürlich dort auch, sondern können das heute auch schon tun und auch persönlich in unserem Leben tun. Gott segne uns, segne dich und setze uns noch für viele andere zu einem Meilenstein. Amen.
Ja, wir haben hier, wir sitzen hier in einem Denkmal. Das wollen wir nicht nur pflegen, sondern auch füllen mit Menschen. Und vielleicht den einen oder anderen Meilenstein, vielleicht können wir dazu beitragen, dass Meilensteine gesetzt werden. Dazu ist auch immer wieder ein bisschen Geld nötig. Und deswegen möchte ich jetzt bitten, dass die Ordner durch die Reihen gehen. Wir wollen jetzt unsere Geldsammlung haben während des letzten Liedes.